HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Dr. Sergei Lagodinsky, aus Russland stammender Rechtsanwalt, Mitglied der Repräsentanz der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Referatsleiter in der Heinrich-Böll-Stiftung. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Lagodinsky, Sie sind 1975 in Astrachan in Südrussland geboren. Ihre Familie ist dann 1993 nach Deutschland gekommen. Und zu diesem Zeitpunkt waren Sie 18 Jahre. Welche Sprache wurde eigentlich in Ihrer Familie gesprochen?
Russisch, ganz normal.
Russisch, also Russisch, nur Deutsch, Russisch. Hebräisch, wir hätten ja mehrere Möglichkeiten.
In diesem Fall waren wir ganz Russisch in dem Sinne.
Ganz Russisch. Und Sie waren ja in Astrachan. Astrachan liegt an der Wolga und noch südlich von Wolgograd, im ehemaligen Stalingrad. Genau. So ein bisschen kurz vorm Kaspischen Meer. Ja. Haben Sie da öfters Ausflüge ans Kaspische Meer gemacht?
Nee, das ging leider nicht, weil da genau fing, das hieß auf Russisch Naturreservat.
Ne? Ja, ein Naturschutzgebiet.
Naturschutzgebiet. Ja. Und da durften normale Sterbliche eigentlich nicht ohne weiteres durchfahren. Also in der Delta war ich mal gewesen, das ist wunderschön. Da kommt ja auch Kaviar oder Kamm, früher ist es noch möglich, war Kaviar her und Tomaten. Das ist eine sehr schöne Gegend. Sehr heiß im Sommer und ziemlich kalt und trocken im Winter.
Kontinentales also, Klima, ja.
Sagen wir so, wettermäßig und naturmäßig eine sehr schöne Kindheit ist das gewesen.
Und die Schulzeit haben Sie ja dort verbracht.
Die Schule, genau, ich habe da die Schule abgeschlossen. In Russland schließt man ja die Schule oder schloss man in der Sowjetunion damals die Schule mit 17 ab. Bei mir war es dann 16, weil ich mit 6 schon eingeschult worden bin. Das waren so die kleinen Tricks. Gerade bei jüdischen Familien hat man versucht, die Zeit zu nutzen, weil man nicht sicher war, ob das Kind dann, auch wenn das Kind gut wäre, auf die Uni kommt. Das war nicht immer ausgemacht. Gerade wenn es um bessere Unis ging, da gab es häufig eine Ansage, doch nicht zu viele Juden aufzunehmen. Und dann waren die Kinder die Leidtragenden. Deswegen hat man versucht, sozusagen die Zeit zu sparen oder anzusammeln, damit das Kind noch ein bisschen Zeit hat, vielleicht im Jahr darauf nochmal sich zu bewerben.
Ja, und in jüdischen Familien hat man ja immer großen Wert auf Bildung gelegt.
Oh ja. Also das war natürlich bei uns und bei mir, meine Großmutter war auch stellvertretende Schulleiterin und die ganze Familie, das waren studierte Leute, mein Urgroßvater war Professor. Also es war schon sehr wichtig, in der Schule gut zu sein. Es war auch wichtig und mit dieser Einstellung bin ich wie viele anderen auch aufgewachsen, ein Tick besser zu sein als die Schulkameraden, damit eben diese strukturellen Nachteile einer Minderheit ausgeglichen werden. Also das war immer sozusagen die Ansage, du musst besser sein als andere, damit du als Jude eben nicht benachteiligt wirst.
Ihre Eltern hatten wahrscheinlich den Auswanderungsantrag dann gestellt. Wollten Sie als 18-Jährige auch weg aus Astrachan?
Ja, dem ist vorausgegangen ein Jahr in den USA, wo ich auf so einem informellen Wege auf der Highschool gewesen bin und die 12. Klasse gemacht habe. Und natürlich kam ich dann zurück mit einem ganz anderen Mindset, wie die Amerikaner sagen würden, also mit einer ganz anderen Einstellung. Wenn man mit 16 raus ist aus der damaligen Sowjetunion und diese amerikanische, man muss sagen, in diesem Fall wohlhabende Lebensweise, gute Schule genossen hat und auch diesen Geist der Freiheit genossen hat, das prägt. Und als ich dann zurück war, 93, das war die Zeit, wo die Sowjetunion am Zerfallen war, also, oder das, was von der Sowjetunion da noch übrig geblieben ist, da war für mich relativ klar, dass ich dort nicht bleiben kann. Es war einfach zu eng, zu staubig im jeglichen Sinne. Und insofern fand ich diese Entscheidung richtig, denn diese Entscheidung wurde gemeinsam getroffen. Sogar mein Bruder, der damals 11 Jahre alt war, wurde gefragt, ob er mitfahren möchte oder ob er ein Veto einlegen würde. Er hat kein Veto eingelegt.
Also die Kinderrechte waren da Grundrechte.
Ja, genau.
Und Deutschland war auch klar als Auswanderung. Chance. Sonst hätte ja auch die USA, es hätte auch Israel sein können. Aber
so einfach war es nicht. Anfang der 90er war das so, dass es gab eine ziemlich große Welle jüdischer Auswanderer aus der Sowjetunion. Aber die Möglichkeit, wohin man einwandern durfte, waren ja sehr beschränkt. Also nach Israel wäre es ohne Probleme gegangen. Da sind ja auch viele, 1 Million Menschen jüdischer Abstammung aus der Sowjetunion auch angewandert. Aber die USA zum Beispiel, obwohl sie für das Recht der Juden gekämpft haben, aus der Sowjetunion auszuwandern, sie haben es relativ schnell die Grenze zugemacht, als sie gesehen haben, dass die doch jetzt raus dürfen. Also wir hätten nicht nach USA einwandern dürfen. Und dann blieb nur noch Deutschland, überraschenderweise für uns. Wir fühlten uns europäisch. Und wir haben uns auch mehr Chancen ausgerechnet, in Deutschland besser anzukommen, sich besser zu integrieren, auch auf dem Arbeitsmarkt, weil wir konnten halt mit diesen Millionen von russischen Juden nicht mithalten in einem kleinen Israel. Man hatte zumindest die Vorstellung, dass es in Deutschland einfacher werden könnte. So einfach war das dann
Sie
auch nicht.
Sie waren also offiziell jüdischer Kontingentflüchtling, wie der Fachausdruck ist. Und insgesamt gab es seit 1991 etwa 200.000 jüdische Kontingentflüchtlinge aus Russland. Und es gab 2 Millionen Spätaussiedler aus Russland. Mussten Sie eigentlich erst Deutsch lernen, als Sie dann nach Deutschland kamen?
Wir hatten keine andere Wahl. Also wir sind in einer Notunterkunft gelandet mit vielen anderen. Das war erst in Neumünster, in Schleswig-Holstein, dann später in Norderstedt. Es gab einfach keine Wohnungen und es gab auch keine Sprachkurse. Also mir wurde gesagt, für Jugendliche zumindest, mir wurde gesagt, ich soll 8 Monate lang warten auf einen Platz bei Otto Benneke Stiftung, bei diesen Sprachkursen, die für uns gemacht wurden. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Also wir können ja keine Zeit verlieren. Meine Eltern waren natürlich schon, das war der Untergang der russisch-jüdischen Zivilisation, wenn ich jetzt nicht auf die Schule gehen könnte. Und dann habe ich selbst gelernt mit dem Lehrbuch ein bisschen und einfach auf ein Gymnasium gegangen, Gymnasium Haxheide. Sie waren total nett zu mir und haben gesagt, okay, Sie sprechen Englisch, Sie sprechen Russisch, Deutsch geht so. aber Sie haben mich in die 12 genommen, also in die 12. Klasse. Und dann ist es so wie mit dem Schwimmen lernen, wenn man einfach reingeworfen wird ins Wasser. Es hat aber geklappt. Also ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe. Ist ja nicht selbstverständlich.
Und Sie haben relativ bald die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt?
Nee, das ging nicht so schnell, denn im Gegensatz zu den Russlanddeutschen, den sogenannten, oder den Aussiedlern, Spätaussiedlern, bekommen wir ja nicht automatisch die Staatsbürgerschaft, sondern nach damals 7 Jahren oder 6 Jahren hat man beantragen dürfen. Also ich wurde dann erst im Jahre 2000 auch deutscher Staatsbürger.
Und mussten Sie dafür noch irgendwas tun? Gab es da
Bedingungen?
Gab es da einen Test?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, es war eine Zeit, wo es ziemlich unklar war. Das war bei uns ja damals in Hessen, in Kassel. Und das war die erste Welle von Kontingentflüchtlingen. Man wusste nicht so richtig, auf Russisch würde man sagen, man wusste nicht, womit man uns verspeisen soll, wie man uns verspeisen soll. Und da gab es, manche Leute wurden gefragt zum Beispiel, ob sie abhängig sind von staatlichen Leistungen. Andere mussten auch Sprachtests machen. Aber bei mir war die Situation so, dass zu dem Zeitpunkt war ich schon fast fertig mit meinem Jurastudium. Und insofern stellten sich nicht die Fragen des Sprachtests und auch, weil man als Student eben nicht das Problem hat, auch nicht der Sozialhilfeabhängigkeit und so weiter. Also es ging, es war auch relativ schmerzfrei.
Ja, Herr Lagodinsky, Sie haben dann Rechtswissenschaft studiert an der Uni Göttingen, dann Public Administration an der Harvard University, anschließend promoviert an der Humboldt-Uni zu Berlin zum Thema Meinungsfreiheit und Schutz vor antisemitischen Äußerungen. Danach arbeiteten Sie als Rechtsanwalt, waren einige Jahre Direktor im Berliner Büro des American Jews Committee. Heute sind Sie in der Heinrich-Böll-Stiftung tätig. Und seit 2008 sind Sie Präsidiumsmitglied der Repräsentantenversammlung der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Es gab ja immer wieder Auseinandersetzungen innerhalb der Berliner jüdischen Gemeinde. Man versteht ja nicht so richtig, worum es da geht. War es eigentlich ein Streit zwischen den russischen Zuwanderern und den alteingesessenen deutschen Mitgliedern? Oder ging es da einfach unprofessionell zu? Was war denn eigentlich der Streit?
Eine lange Geschichte. Es gab ja nicht nur einen Streit, sondern diese Streitigkeiten haben mehrere Phasen gehabt. Es gab in der Tat eine Phase, wo der Vorgängervorstand in der jüdischen Gemeinde eben sehr darauf ausgerichtet war, das moderne, liberale, deutschsprachige Judentum zu unterstützen. Und das hat viele Narben hinterlassen. Es gab in der Tat viele Menschen, die russischstämmig waren, die zu mir damals kamen. Ich war damals auch schon in der Opposition und haben auch nach Hilfe gefragt. Sie hatten das Gefühl, sie werden nicht verstanden von denjenigen, die eben nicht aus der Sowjetunion kommen oder diejenigen, die in den 70ern hierher kamen. Das ist ja eine ganz andere Generation. Danach kam es aber zu dem großen Streit, wo es auch darum ging, dass ich kandidiert habe als Vorsitzender dieser Gemeinde. Und da gab es auch Vorwürfe oder Verdachtsmomente für Manipulation der Wahlen. Das war aber schon nicht mehr zwischen den Alteingesessenen und Russischsprachigen, denn in meiner Gruppe, so wie in der anderen Gruppe, waren die meisten russischsprachig. Das hat mit der Entwicklung in den Gemeinden zu tun. Auch in Hessen ist das der Fall, in vielen Gemeinden ist es der Fall, dass diejenigen, die wie ich, wie wir nach Deutschland gekommen sind, die Mehrheit der Gemeinden ausmachen. Und damit einher kommen Probleme, nicht nur Chancen. Ja, Chancen gibt's auch genug, aber Probleme. Und diese Probleme sind bei vielen auch mit dem Verständnis der demokratischen Gepflogenheiten. Ja, wie führt man solche Wahlen durch? Was macht man und was macht man nicht? Auch der Umgang miteinander ist ziemlich hart in vielen Situationen. Und das Problem, sozusagen das technische Problem, das rechtliche Problem ist, dass die Gemeinden genauso wie die Kirchen autonom sind. Das ist ein verfassungsverbrieftes Recht der religiösen Gemeinden. Das heißt, diese Wahlen zum Beispiel kann kein deutsches Gericht und will auch kein deutsches Gericht überprüfen. Und dann steht man da, sieht Unregelmäßigkeiten, sieht Manipulationen und kann dagegen nichts machen. Das bringt natürlich auch Menschen auf die Palme, auf Deutsch gesagt. Ja, also es gibt viele Emotionen und ich glaube, da ging es auch zum Teil darum.
Ja, Sie, Herr Lagodinsky, führten ja eine Oppositionsfraktion mit der Gruppe Shalom, also Frieden, an. Und der Vorsitzende Gideon Joffe mit seiner Gruppe Koachi, also Stärke, war unter den russischen Zuwanderern sehr beliebt. Warum eigentlich?
Auch hier ist es vielleicht eine Verkürzung. Also natürlich hat er eine Basis unter den älteren russischen Zuwanderern. Aber da würde ich genau auf diese Mentalität abstellen. Der jetzige Vorsitzende der Gemeinde weiß es sehr gut zu verstehen, wie man die traumatisierten älteren Leute aus der Sowjetunion mitnimmt. Und das kann man sehr leicht machen, durch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber auch durch ein bisschen mehr mit materielle Zuwendungen. Ja, die können ja auch durchaus formeller Art sein, ein paar Clubs sozusagen unterstützen, statt sie zu zerschlagen. Ich hätte ja wahrscheinlich nichts anderes gemacht, aber für mich war das weniger instrumentell. Ich glaube, wir müssen die Gemeinde nicht nur für eine bestimmte Gruppe haben, sondern das jüdische Leben gerade in Berlin ist ja so vielfältig. Wir haben hier total viele Israelis, Amerikaner, die Kunst machen, Kultur machen. Sie wollen auch dazu beitragen, dass das jüdische Leben in Berlin blüht. Leider gibt es aber diese Fixierung auf diese eine Wählergruppe zurzeit. Das ist jetzt meine Bewertung natürlich als Oppositionsmitglied. Und das führt dazu, dass vieles in der Gemeinde nicht funktioniert und die Gemeinde zerfällt. Wir haben de facto jetzt zurzeit eben diese älteren russischen Leute, die da gerne hingehen. Aber viele bleiben außen vor, ob das Deutschsprachige sind oder eben Israelis und Amerikaner. Die fühlen sich einfach da nicht wohl. Das ist schade.
Wir wechseln etwas das Thema und kommen von den russischen Juden in Deutschland zu den Russlanddeutschen. Aber zuerst hören wir einige Takte Musik. Sie haben mitgebracht von der israelischen Sängerin Keren Peles das Stück Mabul. Mabul heißt die Flut, richtig?
Wenn Sie das sagen, dann so ist es. Ich fand dieses Stück einfach so herzaufwölbend, zerreißend, dass ich mich einfach gleich in dieses Stück verliebt habe. Und ich habe gar nicht nachgeguckt, was das bedeutet. Insofern, das ist jetzt mein Geschenk an die Zuhörer, einfach vom ganzen Herzen dieses Musikstück.
Dann hören wir mal rein.
חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי כזאת אני עוצרת ונשברת ושנייה אחר כך משחררת ולא הייתה לי הגנה והנה מסתמן מכוח לחוס עליי הרבה אבל בסוף לסלוח
Sie hörten Keren Peles mit dem Stück Mabul. Im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute der aus Russland stammende Rechtsanwalt Sergei Lagodinsky zu Gast. 1998 erhielt er den Theodor-Fontane-Preis der Studienstiftung des Deutschen Volkes für seinen Einsatz in der deutsch-jüdischen Aussöhnung. Gastgeber Konrad Ley. Herr Lagodinsky, man müsste vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur deutsch-jüdisch, sondern deutsch-jüdisch-russische Aussöhnung, denn nun kommen die Russlanddeutschen ins Spiel. Ich erinnere mal an die Nachrichten um das angeblich vergewaltigte russische Mädchen namens Lisa in Berlin Anfang 2016. Die Affäre machte ja ziemlich Furore. Auch der russische Außenminister Lavrov hatte sich da zu Wort gemeldet. Wie erinnern Sie sich an diese Affäre?
Ich habe davon zuerst erfahren über WhatsApp. Denn ich bekam selber Nachrichten mit Aufrufen und Aufforderungen, dass ich mich an diesen Demonstrationen der Russlanddeutschen oder Russlandsprachigen, muss man sagen, denn viele davon waren auch jüdischstämmig, zu beteiligen. Und einer Kollegin, das war ja mitten in unseren politischen Kämpfen in der Gemeinde, eine Kollegin hat mir da sogar angeraten, hat gesagt, das ist jetzt deine Chance, du musst dich an die Speerspitze dieser Bewegung stellen, denn hier werden die Menschen, die jungen Menschen, die Kinder von uns missbraucht. Ja, und ich habe dann natürlich erstmal geguckt, woher kommt denn diese Information. Bin dann gleich darauf gekommen, dass es aus der Reportage eines russischen Journalisten auf dem russischen ersten Fernsehsender war. Habe mir dann diese Reportage auch angeschaut und für mich war es ganz klar, dass in dieser Schärfe nicht stimmen konnte, denn diese Reportage war sehr reißerisch, sehr aufheizend, ja, sozusagen was emotional gesehen. Und es war ja kurz nach der Ukraine-Krise und wir waren mittlerweile es gewöhnt, dass viele dieser Reportagen einfach fake sind. Weil in der Ukraine-Krise, da wurden ja schon die Grundlagen gelegt. Da wurde zum Beispiel eine Geschichte von einem gekreuzigten Jungen, von Ukrainern gekreuzigten Jungen, russischen Jungen, wurde sehr viel verbreitet. Es gab Reportagen mit Schauspielern, die sozusagen sich ausgaben als echte Protagonisten. Also man wusste, dass das nicht sein kann. Und dann habe ich angefangen, auch dagegen etwas zu unternehmen. Denn das war klar, dass das Potenzial hat, was weit über die Grenzen von Marzahn hinausgehen könnte.
Ja, es waren ja einige hundert russlanddeutsche Demonstranten, die damals vor dem Kanzleramt auftraten. Und was ich bemerkenswert fand, sie sprachen dann davon, die angeblichen Täter seien eine Horde orientalischer Flüchtlinge. Also bevor man da ein bisschen nachschaut, ist eins schon mal sicher, der Feind steht im Orient.
Der Feind steht im Orient, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir gerade durch die sowjetische Erziehung es nicht gewöhnt sind, mit Vielfalt selbstverständlich umzugehen. Das ist eine interessante und komische Mischung. Einerseits ist man in der Sowjetunion aufgewachsen in einer sehr, sozusagen Vielvölkerstaat. Ja? Also es war ja selbstverständlich, dass die Kasachen bei uns in der Stadt wohnten oder mit den Tataren, ne, das war die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe bei mir in der Stadt, man aufgewachsen ist, die Moscheen waren da und so weiter. Aber trotzdem war eine Selbstverständlichkeit, sozusagen eine gewisse Arroganz des russischsprachigen, des Russischen, damals noch nicht religiösen. Und das hat man wahrscheinlich mitgenommen und projiziert jetzt auch zum Teil auf die Flüchtlinge, die man dann gleich reethnisiert und sagt, dass sie sozusagen Orientalen sind oder Moslem sind.
Und später stellt sich heraus, es waren gar keine Flüchtlinge.
Es waren auch gar keine Männer sozusagen beteiligt in dieser Nacht, ja, sondern wenn, da gab es in der Tat einen Sexualkontakt, aber der war viel früher mit einem angeblich türkischstämmigen Deutschen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Aber diese Geschichte war frei erfunden, wahrscheinlich von dem Mädchen selbst, um sich zu schützen. Aber dann bekam das so eine Dynamik, denn die wurde ja benutzt auch von der NPD in Marzahn und auch zum Teil von den AfD-nahen Kreisen und auch russlandorientierten Deutschnationalen sozusagen.
Sie erwähnen den Stadtteil, den Berliner Stadtteil Marzahn, deshalb, weil da sehr viele Russlanddeutsche wohnen.
Und da ist es ja, da hat es ja auch angefangen. Also die ersten Demonstrationen fanden dort statt und dann hat sich das aber ausgebreitet. In Baden-Württemberg gab es Demonstrationen, in anderen Teilen Deutschlands. Und das hat sehr viel beigetragen zu dieser Emotionalisierung der Debatte innerhalb der russischsprachigen Kreise. Und in der Tat, die Perspektiven auf die Flüchtlingssituation in Deutschland sind unter Russischsprachigen sehr kompliziert, sagen wir so. Und das ist ein Problem, was die Politik nicht nur zu Wahlkampfzeiten beobachten sollte.
Ja, von Russlanddeutschen, Herr Lagodinsky, ist ja zu hören, diese Flüchtlinge, die kommen einfach so nach Deutschland, während wir, Russlanddeutsche, wir mussten da ewig auf die Genehmigung warten, bis wir endlich kommen konnten. Was sagen Sie zu solchen Äußerungen?
Ich glaube, das beste Argument dagegen ist Humanität. Denn auf der argumentativen Seite hat man nicht immer gute Karten. Es ist in der Tat so, dass die Russlanddeutschen gelitten haben im Zweiten Weltkrieg, weil sie deutschstämmig waren. Also das muss man ja auch sehen. Die werden hier oder wurden hier in den 90er Jahren nicht besonders pfleglich diskursiv behandelt. Also ich erinnere an diese Ausdrücke wie Großmutter ist ein deutscher Schäferhund und so weiter. So wurden sie auch bezeichnet sehr häufig, sozusagen um ihren Anspruch, ihre Legitimität auf die Zuwanderung in Frage zu stellen. Das finde ich falsch, persönlich. Ich finde es genauso wie in Israel mit jüdischstämmigen Menschen, die da begrüßt werden. Natürlich sind die historischen Kontexte anders, aber da sind Menschen, die sich als Deutsche oder ihre Vorfahren haben sich als Deutsche verstanden. Sie haben zum Teil auch Deutsch gesprochen. Sie sprechen ja mit diesem schönen, fast schon schwäbischen Akzent Deutsch. Und vor allem, sie haben auch eine Leidensgeschichte, denn sie wurden einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der Wolga oder von der Krim vertrieben und nach Sibirien oder Kasachstan verbannt, wo sie auch lange nach dem Krieg nicht rauskommen durften. Ihnen wurde auch zum Teil Pässe abgenommen, das ist sogenannte Kommandatur, also die mussten sich immer melden in ihrem Bezirk. Und erst Mitte der 50er Jahre durften sie zum Beispiel studieren. Also diese Geschichte ist tragisch und die ist auch traumatisierend. Und wie sie behandelt wurden in den 90ern ist auch nicht perfekt. Daher kommt natürlich, es gibt so eine emotionale Grundlage für solche Vergleiche. Ich glaube aber, und das ist jetzt meine Einstellung auch gegenüber jüdischen Menschen, ja, wir müssen bei aller Tragik unserer Lebensläufe und unserer Geschichten den kühlen Kopf bewahren, wenn es um andere Menschen geht und wenn es um Humanitätsaspekte geht. Ich habe auch in der Jüdischen Allgemeine geschrieben, als die Flüchtlingswelle oder wie man es nennen möchte, Flüchtlingsbewegungen angefangen haben nach Deutschland für 2015, habe ich schon geschrieben, ja, es wird wahrscheinlich mehr Antisemitismus in Deutschland geben und es werden wahrscheinlich auch mehr Demonstrationen geben mit antisemitischen Slogans. Aber die Frage ist, heißt es, dass wir Menschenleben deswegen nicht retten sollen? Ist das schon sozusagen, sind Ressentiments gegen uns eine ausreichende Berechtigung, jemanden Sicherheit und im Endeffekt das Lebensrecht abzusprechen? Das ist eine schwierige Frage, ja, aber das ist eine Frage, die wir uns ernsthaft stellen müssen. Und genauso gilt es auch für die Spätaussiedler, denke ich.
Vielleicht ist auch eine der Schwierigkeiten, dass diese Spätaussiedler ja russisch sozialisiert worden sind. Sie schauen sich die russischen Medien an. Dort hatten sie ja die Affäre um dieses Mädchen mit dem Namen Lisa gehört. Und sie glauben eben diesen Medien, die sich auch um sie kümmern, vielleicht mehr als den deutschen Behörden. Kann man sagen, sie sind kulturell in Russland geblieben?
Ich würde hier nicht pauschal, also in dieser Pauschalität würde ich diese Aussage nicht unterstützen, denn es gibt sehr viele Spätaussiedler, die sich wunderbar, man muss sagen vorbildhaft, in die deutsche Gesellschaft integriert haben. Wir reden hier von fast 2 Millionen Menschen in Deutschland, die gekommen sind. Und an den Demos haben sich ein paar Tausend beteiligt. Es gibt Schriftsteller, die auf Deutsch sozusagen schreiben. Es gibt, ich will nicht Helene Fischer erwähnen und so weiter, das wäre ein bisschen traurig, wenn wir das nur an Helene Fischer als Beispiel ausmachen. Die ist nämlich Spätaussiedlerin, die mit 10 Jahren hierher gekommen ist. Ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt eine Schicht, die in der Tat sehr fixiert ist auf sozusagen russische Kulturräume. Diejenigen, die mir aber mehr Sorge machen, sind junge Leute, die durchaus Deutsch sprechen und auch in Deutschland integriert sind und doch auf Facebook und Sozialmedien parallel dazu russische Propaganda und russische Medienerzeugnisse feiern. Und das ist die Frage, denn das ist fast schon eine psychologische, eine psychoanalytische Frage, was da für eine Rolle spielt. Also ich glaube, mit dem sozusagen gefangen in dem alten Kulturkreis, das ist ein bisschen zu einfach, die Antwort.
Nur, dass die zweite Generation wiederum ans Herkunftsland zurückdenkt, ist auch ein bekannter Mechanismus.
Genau, wie gesagt, nicht alle, aber es gibt eine gewisse Schicht, die sich da weiterhin so orientiert.
Herr Lagodinsky, unter russischsprachigen Juden in Deutschland habe ich verschiedentlich die Meinung gehört, der Gegner unserer Gegner ist unser Freund. Mit anderen Worten, die Araber sind für uns Juden unsere Gegner, die AfD ist gegen die Araber, also sind wir für die AfD. Was meinen Sie zu einer solchen Logik?
Ich höre sowas persönlich nicht häufig. Es gibt aber in der Tat einige Sympathisanten gegenüber AfD. Es gab auch Bundestagsabgeordnete bzw. Bundestagskandidaten bei der letzten Wahl, zum Beispiel von Niedersachsen auf der Liste, die hierher als jüdische Zuwanderer gekommen sind. Mit denen habe ich auch häufig diskutiert, auch öffentlich. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen und das tut beiden Themen und beiden Problemen nicht recht, denn erstens, Araber sind natürlich nicht Gegner von irgendjemanden oder Feinde von irgendjemanden, aber wir haben natürlich ein Problem unter den zuwandernden Menschen, die geprägt sind durch ein Bildungssystem und ein politisches System, was Israel und im Schlepptau auch Juden als Gegner gesehen hat. Das war klar. Also diejenigen, die sagen, dass es nicht klar war, das war klar von Anfang an, dass dieses Problem nach Deutschland kommt. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Also insofern, dieses Problem dürfen wir nicht verschweigen. Andererseits ist es natürlich kein Grund, sich an AfD anzubiedern. Denn wir haben da ganz andere Probleme, abgesehen davon, von sozusagen der antihumanitären Gestus dieser Einstellung gegenüber den Zuwanderern. Aber wir haben da Probleme mit Erinnerungspolitik. Wir haben da Probleme mit liberalen Werten, den Werten einer liberalen Demokratie. Und für mich steht fest, dass wir als jüdische Menschen in der Geschichte dann am besten von der Gesellschaft, in der wir leben, von der Freiheit, in der wir leben, profitiert haben, wenn liberale Werte geschützt waren. Schauen Sie sich die USA an, bei aller Kritik an der Gesellschaft oder an dem Präsidenten, das ist ein Land, wo das jüdische Leben wirklich den höchsten Stand sozusagen der kulturellen und wirtschaftlichen Integration erreicht hat. Auch in Europa. Also wir als Minderheit müssen es wirklich schätzen, dass eine Gesellschaft liberale Werte verteidigt. Und Die AfD stellt diese liberale Werte ganz klar in Frage. Und dagegen muss man, ich wollte das Wort kämpfen sagen, ich bin aber nicht so ein kämpferischer Anhänger von Kampfbegriffen, aber dagegen muss man ganz klar Haltung zeigen und sagen, bis hierher und nicht weiter.
Der jüdische Kontingentflüchtling Sergei Tschernow, ein AfD-Mann aus Hannover, beschwert sich, dass keine jüdischen Organisationen in Deutschland mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Verstehen Sie das?
Dass er sich beschwert oder dass die jüdischen Organisationen nicht mitarbeiten
wollen? Dass sie nicht zusammenarbeiten wollen.
Jeder Organisation ist es überlassen, mit den politischen Kräften zu arbeiten, die sie für richtig hält. Ich finde, dass wir hier eine schwierige Balance haben. Es ist aus meiner Sicht schon so, dass eine Partei, solange sie nicht verboten ist in Deutschland, das kann nur das Bundesverfassungsgericht machen, ist das eine Partei, die hier eine politische oder rechtliche Legitimität hat, auf eine politische Teilnahme. Aber andererseits ist es genauso den einzelnen Gemeinden überlassen, mit wem sie arbeiten möchten und mit wem nicht. Also insofern, ich verstehe die Beschwerde, das ist sozusagen ein Teil seines Programms und der Opferstilisierung der AfD. Das machen sie sehr gut, gerade Sergei Tschernow, über ihn habe ich auch gesprochen. Das ist derjenige, der kandidiert hat für den Bundestag und mit dem wir auf mehreren Podien auch zusammen gesprochen haben. Und das sozusagen das Hauptthema, über das er sprach, waren sozusagen die drei Themen, die unfaire Behandlung von Russland, die Frühsexualisierung von Kindern und ich weiß nicht mal, was das dritte war, aber das war irgendetwas. Achso, und die Flüchtlingspolitik natürlich. Und da habe ich gesagt, Leute, sind das wirklich die drei Themen, die uns am meisten beschäftigen? Wir haben bei jüdischen Zuwanderern das Problem der Rentenabsicherung und der Altersarmut. Warum reden wir nicht darüber? Aber da hat die AfD überhaupt keine Antworten. Genauso wie für viele Aussiedler gibt es keine Antworten für die ganz klaren Probleme aus ihrem Alltag. Aber sie stilisieren sich sozusagen als russischsprachige Partei. Das ist nicht fair. Und insofern sehe ich da jetzt keinen Grund, sich zu beschweren.
Herr Lagodinsky, wir hören wieder einige Takte Musik. Diesmal die irische Sängerin Roisin Murphy mit dem Stück Leaving the City.
Taking you with me, no more goodbyes, no more goodbyes, tell me to stay home.
Sie hörten Roisin Murphy mit dem Stück Leaving the City. Dr. Sergei Lagodinsky, Rechtsanwalt und Autor des Buches Kontexte des Antisemitismus, heute bei der Heinrich-Böll-Stiftung tätig, ist heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, die Fragen stellt Konrad Ley. Herr Lagodinsky, Sie traten 2001 der SPD bei, gründeten den Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Nachdem die SPD allerdings das Parteiordnungsverfahren gegen Thilo Sarrazin eingestellt hatte, traten sie 2011 aus der SPD aus. Und sie begründeten das damit, dass die SPD sich aus Angst vor dem Stammtisch einem Sarrazin nicht stellen will. Haben die Sozialdemokraten Angst vor dem Stammtisch?
Damals hatten sie Angst vor dem Stammtisch, denn damals standen die Berliner Wahlen an und das Parteiverfahren wurde dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion in einem Tag praktisch ohne Begründung, kurz vor Ostern, glaube ich, war das, eingestellt. Und das fand ich damals nicht okay. verbunden mit meinem Unbehagen über den Umgang mit Themen wie Vielfalt und Migration insgesamt. Wir sollen nicht vergessen, das war 2011 und die SPD war bei diesen Themen damals ganz anders aufgestellt. Ich war auch Mitglied des Bundesarbeitskreises Integration und wir haben es erlebt, dass diese Themen in der Partei damals nicht angekommen sind. Insofern hat auch mein Austritt und auch diese Welle der Empörung aus diesem Jahr 2011, glaube ich, schon dazu beigetragen, dass die Partei sich da ganz anders aufgestellt hat. Wir haben ja eben viel mehr migrantische Gesichter, wir haben viel mehr auch Aufmerksamkeit für die entsprechenden Themen und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich vielleicht auf diese etwas rabiate Art und Weise dazu beigetragen habe, dass dieser Wandel dann auch kam.
Nun, heute sind Sie Grünen-Politiker, haben auch schon mal für den Bundestag kandidiert, Herr Lagodinsky, und leiten seit 2012 das Referat Europäische Union Nordamerika der Heinrich-Böll-Stiftung. Aber bezeichnenderweise sind die Themen die gleichen geblieben. In einem Ukraine-Appell der Grünen, den Sie unterzeichnet haben, heißt es etwa, es gibt keine Alternative zur Solidarität mit den Ukrainern und ihrer Freiheit und territorialen Integrität. Wenn ich in diesem Zusammenhang nochmal auf den AfD-Mann Sergei Tschernow zurückkommen darf, der sagt ja, die AfD unterstütze Russlands Politik in der Ukraine, weil dort Faschisten die Macht ergriffen hätten. Was sagen Sie denn zu so einer Argumentation?
Wir sagen dazu, er soll natürlich schauen, wer in Deutschland alles faschistoide Ansichten vertritt. Und davon gibt es wahrscheinlich einige auch in seinem Umfeld. Und er soll auch schauen, inwiefern solche Ideologien in Russland selbst auch eine Verbreitung, ungehinderte Verbreitung erfahren. Ich glaube, hier wird genau diese Linie, Kampflinie klar. Wir kämpfen jetzt nicht darum, NATO zu erweitern. Darum geht es schon lange nicht mehr. Es geht um die Beibehaltung der liberalen, demokratischen und in diesem Fall muss man sagen westlich orientierten Gesellschaftsformen vis-à-vis diesen neuen autoritären oder populistischen Trend, was leider in diesem Fall aus dem Kreml kommt, aber auch aus China kommt, aber auch aus der Türkei kommt. Also diese Mode für angebliche mehrheitsorientierte Trends und sagen Disputie der Mehrheitsansichten ohne Rücksicht auf Minderheiten, ohne Rücksicht auf Vielfalt und auch Freiheiten, ja, sozusagen Meinungsfreiheiten. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in diesen Sog reingezogen werden. Da brauchen wir ja nicht weit zu gehen, wenn wir schauen, wie wir auch damit ringen, was wir in den sozialen Netzen machen, ne, mit dem Netzgesetz der Bundesregierung, wo es durchaus schon zu einer vorauseilenden Zensur kommen kann. Auch hier müssen wir uns einerseits entspannen, ja, nicht immer hysterisch reagieren, auch auf unsere Gegner, politischen Gegner, aber andererseits diese Haltung bewahren und uns daran erinnern, wer wir sind und wofür wir stehen. Und wir stehen eben für eine Gesellschaftsform, die für Freiheit steht und dafür, dass wir Sachen auch mal ausdiskutieren müssen, im Gewissen dessen, wofür wir selber stehen.
Es geht um Meinungsfreiheit, es geht aber auch um religiöse Freiheit. Sie hatten vor einiger Zeit auch schon mal Stellung genommen zu der Frage Moscheebauten. Dürfen Moscheebauten eben so repräsentativ sein, wie das etwa in Köln geplant ist? Und Sie hatten damals etwa Ralph Giordano widersprochen und gesagt, ja, durchaus, so eine repräsentative Moschee sollte sein. Der Islam sollte nicht in den Hinterhöfen verbleiben. Und interessant fand ich Ihre Begründung. Sie begründeten das mit Erinnerungen an Ihre Kindheit. An was denken Sie dabei?
Na, das, was ich ja schon anfangs erwähnt habe, dass in Astrachan eben die Moscheen, die Gesänge von Muezzin ganz selbstverständlich zum Alltag gehörten. Ich bin damit aufgewacht und damit auch ins Bett gegangen. Deswegen habe ich auch nicht so viele Berührungsängste mit dieser Religion als solche. Ich habe Fragen bezüglich der politischen Einstellungen, die aus den Ländern zum Beispiel des Nahen Ostens kommen. Ja, und der Einstellungen zu mir gegenüber als Jude oder zu der jüdischen Minderheit. Ich glaube, da haben wir sehr viel noch auszudiskutieren. Aber deswegen ein Anrecht auf religiöse Sichtbarkeit jemanden abzusprechen, das finde ich, das geht zu weit und das ist eben nicht Teil dieses besagten liberalen Entwurfs unserer Demokratien. Das darf nicht sein.
Misslungene Integration der einen ist für die anderen ein Sicherheitsrisiko. Das Thema Antisemitismus ist weiterhin virulent. Wir sehen es immer wieder am Beispiel etwa von Jugendlichen, die sich genötigt sehen, ihre bisherige Schule zu verlassen und auf eine jüdische Schule etwa hier in Berlin zu gehen. Und da stellt sich ja die Frage, dass man einerseits diese völlig inakzeptablen Angriffe etwa von der Seite arabischstämmiger Jugendlichen kritisiert, aber andererseits die elementaren Rechte auf religiöse Betätigung an diesen festhält, auch für Muslime, auch wenn es um die Frage einer Moschee geht. Ist das nicht eine Gratwanderung, muss man da nicht sehr aufpassen, dass man da nicht in ein anti-aufklärerisches Fahrwasser gerät?
Nee, für mich ist das keine Gratwanderung, weil diese zwei Fragen aus meiner Sicht nicht zwangsläufig miteinander zu tun haben. Ich stelle auf den Hintergrund dieser Jugendlichen durchaus ab, aber nicht im Sinne ihrer Religion, denn ich glaube nicht, dass es sozusagen in der im Islam als Religion angelegt ist, diese Ressentiments zu haben, sondern in ihrem familiären Umfeld, in den Medien, die ihre Eltern und sie selbst vielleicht noch teilweise konsumieren, in dem politischen Kontext, aus dem sie kommen und in der Suche nach einer klaren Identität. Und blöderweise gibt es da so ein paar Seelenfänger, die sie dann an diese radikalen Formen binden. Aber aus meiner Sicht, jemand, der christlich ist und sozusagen auch vom palästinensischen Hintergrund oder aus Libanon kommt und antisemitische Sprüche klopft, ist genauso problematisch. Und es gibt ja, davon gibt es ja genug, ist genauso problematisch wie muslimische Leute. Also insofern würde ich hier das Spannungsverhältnis nicht sehen. Ein Spannungsverhältnis zwischen einem Vielfaltsentwurf unserer Gesellschaft unter Einschluss der Migrantinnen und Migranten einerseits und dem Antisemitismus. Das ist das Spannungsverhältnis, ein Sicherheitsrisiko, was damit eingeht, dass wir vielfältiger werden und Konflikte vielfältiger werden. Das ist in der Tat ein Spagat, was wir meistern müssen. Und auch dazu gehört Haltung. Denn also laissez-faire wird es nicht mehr geben. Wir müssen auch lernen, Grenzen zu ziehen und nicht nur anti-autoritär Bildung zu betreiben, sondern auch ganz klar den Jugendlichen zu sagen, so wird in Deutschland nicht gesprochen und so wird in Deutschland nicht gehandelt. Und das muss man akzeptieren, egal woher man kommt, ob man aus Ostdeutschland kommt, sage ich mal jetzt ganz provokativ, aus Sachsen, aus Westdeutschland oder eben aus dem Nahen Osten.
Vielen Dank für die klaren Worte. Das war der Doppelkopf mit Sergei Lagodinsky, Gastgeber Konrad Ley. Zum Abschluss hören wir noch einmal die israelische Sängerin Keren Peles, diesmal mit dem Stück Peyo 92.
הימים חמים ובלילה קר כל השכונה ישנה אבל אתה נשארת ער האם אתה זוכר שמיים מלאים בכוכבים חוזרים הבית הרטובים עם נעליים משכבים על המיטה ואתה קטן ילקוט וסנדלים הרבה אבק בבית ספר לחצר ומתחילים שיעור חשבון תפתח מחברת עיפרון ושאלות לפתור על דף שמהחלון הקיץ אר